Am 24. Juni hat der Supreme Court entschieden, das Recht auf Abtreibung in den USA auf nationaler Ebene abzuschaffen. In vielen Staaten gelten nun Regeln, die Schwangerschaftsabbrüche extrem schwierig oder praktisch unmöglich machen. Dennis, kannst du dich erinnern, wie du auf das Thema aufmerksam geworden bist? Also wie du erfahren hast, dass der Supreme Court das Urteil Roe gegen Wade abschafft?
Ja, auf Twitter. Das war aber auch ganz schön schräg, denn auf der einen Seite haben sich Leute bei mir in der Timeline gefreut, dass Paragraph 219a abgeschafft wurde hier in Deutschland, also Werbeverbot für Abtreibung, und daneben dann auf Englisch totale Verzweiflung wegen Roe v. Wade.
Ja, das stimmt. Das war dann an dem Tag, als die Entscheidung dann auch feststand. Bei mir war es so, dass im Mai, als die Entscheidung vom Supreme Court geleakt wurde, große Accounts quasi meine Twitter-Timeline geflutet haben mit alarmierenden Tweets. Da wurde dann davor gewarnt, dass Menschen in den USA sofort ihre Zyklus-Tracking-Apps löschen sollen.
Aha, Zyklus-Tracking-Apps, also diese Apps, die dir helfen, deine Periode zu tracken, die sind super populär. Viele Menschen nutzen die, auch in meinem Freundeskreis. Ja, also ja, beliebt.
Die sind beliebt und die haben aber auch eine sehr unterschiedliche Qualität. Generell würde ich aber sagen, geben sie einen guten Überblick darüber, an welchem Punkt in meinem Zyklus ich jetzt gerade bin. Also manche Symptome wie Schmerzen, Schwellungen oder auch Stimmungen, die erklären sich vielleicht dann damit. Und sie können auch dabei helfen, Schwangerschaften zu planen oder zu verhindern. Und als nun bekannt wurde, dass der Supreme Court plant, Roe v. Wade zu kippen, da rückten genau diese Apps ganz stark in den Fokus der Aufmerksamkeit.
Das habe ich auch gesehen, so ein paar Tweets dazu, und ich habe es nicht verstanden im ersten Moment, weil so Zyklus-Tracking-Apps, das sind ja keine Social-Media-Apps, da schreibe ich ja nicht irgendwie an meine Freunde da drin, ich bin schwanger oder ich mache mich gerade auf dem Weg, um einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Einen schönen Tag noch an euch alle. So. Also das ist ja nicht sowas. Und kann man aus diesen Apps wirklich ablesen, dass man eine Schwangerschaft abbricht?
Also bei manchen Apps kann man das direkt angeben, ja. Mhm. Also dass man schwanger ist oder auch nicht mehr schwanger ist und warum. Aber das machen nicht alle Apps. Ich persönlich finde das auch ein bisschen besser. Das heißt aber, wenn man die Daten trotzdem nutzen wollte, dann müsste man das mit Rückschlüssen aus diesen Daten tun. Angenommen, die Person, die ihren Zyklus trackt, die gibt alle ihre Daten immer ganz genau ein in diese App. Und angenommen, diese Person hat auch einen ganz regelmäßigen Zyklus und der setzt dann zum Beispiel für 20 Wochen aus und dann wieder ein. Dann könnte man dieser Person unterstellen, dass der Grund eine Schwangerschaft gewesen ist. Das ist aber natürlich hochspekulativ und deswegen habe ich mich dasselbe gefragt wie du. Wie realistisch ist denn dieses Szenario, dass Zyklus-Tracking-Apps am Ende tatsächlich dazu führen können, dass Frauen oder eben auch nicht-binäre Menschen oder Transmenschen verurteilt werden, weil ihnen ein unerlaubter Schwangerschaftsabbruch vorgeworfen wird? Und die grobe Antwort ist jetzt schon, dass es sehr realistisch, aber die Zyklus-Tracking-Apps, die sind wirklich nur die absolute Spitze des Eisbergs. Und um das zu zeigen, würde ich mit dir gern auf das Jahr 2015 schauen.
Here on Democracy Now, democracynow.org, the War and Peace.
Das ist das US-amerikanische Politmagazin Democracy Now. Und die berichten 2015 über einen Fall, der damals in der Nachrichtenlage ein bisschen untergegangen ist, wie sie sagen.
But the historic application of another law in the state has received far less attention. On Monday, Purvi Patel, an Indian-American woman, became the first person in U.S. history sentenced to prison for feticide for ending her own pregnancy. In 2013, Patel arrived at a hospital bleeding. She told doctors she had a miscarriage and disposed of her.
Ja, es geht hier um die damals 33-jährige Purvi Patel, die zu 30 Jahren Haft, je nachdem, wie man das berechnet, verurteilt wurde. Eine kleine Warnung, das ist eine wirklich schwer erträgliche Geschichte. Patel ist mit schweren Blutungen zum Arzt gegangen und sagte, sie hätte zu Hause eine Fehlgeburt gehabt. Und aus Angst vor ihren konservativen Eltern hat sie den Fötus im Müll entsorgt. Und ihr wurde allerdings vorgeworfen, der Fötus sei älter als 22 bis 24 Wochen gewesen. Damit hätte sie ihn lebendig und ja, lebensfähig zur Welt gebracht und dann getötet. Patel war die erste Frau, die in den USA wegen sogenannten Fetozid verurteilt wurde.
Buff, das klingt, also alles daran klingt furchtbar. Also so die Erfahrung dieser Frau, die Verurteilung, das klingt schlimm. Also auch nicht diese, nicht nur diese furchtbare Situation mit der Fehlgeburt, sondern jetzt dann auch direkt dieser Mordvorwurf, nachdem sie ja zum Arzt gegangen ist. Wie konnte es denn eigentlich dazu kommen, dass ihr das jetzt vorgeworfen wird?
Ja, die Kriminalpolizei, die hat in diesem Fall einen Durchsuchungsbefehl gehabt und konnte damit Patels Handydaten analysieren. Und was sie dort gefunden haben, waren Chatnachrichten, in denen Patel mit einer befreundeten Person darüber gesprochen hat, dass sie nach Abtreibungspillen sucht.
Aha, okay, aber das sind ja nur Chatnachrichten. Also hat das wirklich gereicht als Beweismittel?
Erstmal ja. Und Puvi Patel ist auch nicht der einzige Fall. In Mississippi zum Beispiel, da wurde Lattice Fischer aus ähnlichen Gründen verurteilt. Auch sie sagte, sie hätte eine Fehlgeburt erlitten. Und ihr wurde eine ähnliche Tat unterstellt wie Patel. Und in ihrem Fall, also in Fischers Fall, hat die Polizei die Browser-Historie auf ihrem Telefon untersucht und Suchbegriffe gefunden in dieser Browser-Historie, wie zum Beispiel Abtreibungspillen online kaufen.
Mhm. Okay, also ich fasse das mal kurz zusammen bis hierhin. Also zwei Frauen sagen, sie hatten eine Fehlgeburt erlitten und in Staaten, die besonders streng sind mit Abtreibung, aber als Roe v. Wade noch galt. Und da hat man erstmal argumentiert, die Frauen, das war gar keine Fehlgeburt, sie hätten wahrscheinlich illegal abgetrieben und die Beweise dafür, die waren Daten auf ihren Telefon.
Genau, aber bei beiden wurde die Anklage am Ende fallen gelassen. Man muss nur dazu sagen, die Frauen, die waren eine Zeit lang in Haft und online kann man Polizeifotos von ihnen finden. Und was ich persönlich irgendwie auch das Schlimmste daran finde, ist, dass sich beide eventuell wissentlich in große gesundheitliche Gefahr gebracht haben, weil sie möglicherweise doch ihre Schwangerschaft selbst zu Hause abgebrochen haben. Dann zum Arzt gegangen sind, weil sie so viel Blut verloren haben und dann dem Arzt sagen, sie hätten eine Fehlgeburt gehabt, weil sie wissen, ihnen droht eine lange Haftstrafe. Und diese Angst, die müssen ja nun auch Frauen haben, die aus anderen Gründen ihr Kind während der Schwangerschaft verlieren. Und ich finde, das zeigt, was es bedeutet, Schwangerschaftsabbrüche zu kriminalisieren. Und das ist jetzt nach Roe v. Wade in noch viel mehr US-amerikanischen Staaten ein Bedrohungsszenario. Und welche Rolle Datenanalysen dabei spielen, das hat die US-amerikanische Bürgerrechtsanwältin Cynthia Conti Cook bei einem Podium vom Aspen Institute auf den Punkt gebracht.
Das hat bereits zu einer Handvoll Anklageerhebungen geführt. Eine in Indiana, eine in Mississippi. Das sind die, von denen wir wissen. Es ist durchaus möglich, dass es noch mehr gab. Es ist absolut Routine, digitale Beweismittel für Verfahren bei einem Straf- oder auch Migrationsgericht zu nutzen. Es ist eine Technologie, die nicht nur den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung steht, sondern auch Schulen und anderen Arten von staatlichen Stellen. Man kann sie sogar kaufen.
And it is also purchasable.
Das ist, glaube ich, ein Punkt, den man als Mensch in Europa, wo wir eine Datenschutzgrundverordnung haben, wirklich leicht vergessen kann. Nämlich, dass Daten nicht nur als Beweismittel dienen können in der Strafverfolgung, sondern dass man sie auch einfach so kaufen kann, vor allem in den USA, ja.
Ja, genau. Und dieser Aspekt, der ist ein zweiter großer Faktor für die Frage, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Daten tatsächlich gegen Menschen genutzt werden, die eine Abtreibung haben durchführen lassen oder planen. Und wir haben eben von der Polizei und von Gerichten gesprochen. Die kommen an Daten, weil sie eine richterliche Anfrage gestellt haben oder eine richterliche Anfrage stellen können. Es gibt aber auch immer mehr Individuen, die Abtreibungen ablehnen und sich zum Beispiel radikalisieren. Und die sind Teil eines zweiten Bedrohungsszenarios, von dem zum Beispiel Friederike Kaltheuner fürchtet, dass es zunimmt. Sie leitet die weltweite Technologieabteilung bei der NGO Human Rights Watch.
Da gibt es eben diesen hochproblematischen, unterregulierten Markt der Datenhändler. Diese Daten sind auch manchmal gar nicht so gut oder akkurat. Aber es ist möglich zu sagen, ich würde gerne Daten kaufen von allen Personen, die in der Nähe von diesem Zentrum waren. So. Und dann erfährt man natürlich nicht den Namen von denen, sondern man erfährt dann zum Teil deren Werbenummer.
Und diese Werbenummer oder auch Werbe-ID, das ist eine Nummer, die die Hersteller von Betriebssystemen, also Google oder Apple, jedem Smartphone zuordnen. Das hat einen ganz einfachen Grund, nämlich diese Nummer ermöglicht personalisierte Werbung, also wenn man die Funktion nicht explizit abschaltet. Denn deine App-Anbieter, die können diese Werbenummer auslesen und Datenbanken erstellen. Die sind dann mit deinen ganzen persönlichen, ausgelesenen Daten angereichert und so entstehen sehr wertvolle personalisierte Datensätze. Also zum Beispiel eine Kombination aus den Daten meiner Zyklus-Tracking-App und einer anderen, zum Beispiel einer Gaming-App, die aus unerklärlichen Gründen auch meinen Standpunkt zum Beispiel abfragt.
Okay, also diese Daten-IDs, die machen es quasi möglich, dass ich zum Beispiel ganz viele Videospiele auf Instagram angezeigt bekomme, nachdem ich mir eine neue PlayStation gekauft habe, weil bei mir dann in dieser Datenbank vielleicht als Eigenschaft Computerspiele steht. Und bei anderen Menschen wäre es dann ja vielleicht Schwangerschaft und dann kriegen sie Werbung für Babykleidung.
Genau. Es gibt in den USA einen milliardenschweren Markt an Unternehmen, die kaum bekannt sind. Die kaufen dann Daten zum Beispiel von App-Anbietern oder sie sammeln und systematisieren frei zugängliche Daten, die wir ja alle auf Social Media zum Beispiel teilen. Manche haben sich auf Standortdaten spezialisiert und erstellen Karten davon. Die sehen dann wie so ein Wärmebild aus und zeigen, wie viele Menschen mit Smartphone wann an einem bestimmten Ort sind oder waren. Und für Friederike Kaltheuner ist es ein sehr realistisches Szenario, dass Teile der radikalisierten Abtreibungsgegner-Szene diese Daten auch kaufen und nutzen, zum Beispiel indem sie die Daten nach Regionen filtern und gezielt Frauen in Abtreibungskliniken suchen.
Das nennt sich Geofencing, also man sucht sich eine sehr kleine Gegend aus, das ist dann zufällig, wo die Klinik ist, und kombiniert das mit anderen Faktoren, zum Beispiel, ich möchte gerne Werbung schalten an Menschen, die sich in dem tagsüber an diesem Ort befinden und die gleichzeitig sich in den letzten Monaten für XYZ-Themen interessiert haben. Abtreibung, Schwangerschaftsabbruch, was auch immer die Schlagwörter sind. Und das ist passiert und das war vor ein paar Jahren. Und seitdem hat sich die Technik natürlich noch weiterentwickelt.
Und hinzu kommen, solche Datensätze sind jetzt nicht unbedingt teuer. Die kann man zum Teil für $160 kaufen. Ja, und mit Hilfe dieser Daten wurden dann auch Frauen in den Kliniken nicht nur Anzeigen geschickt, die Zweifel an der Abtreibung wecken sollen, sondern das kam auch zu Morddrohungen und zu Anschlägen auf Abtreibungskliniken.
Ich frage mich gerade, wie reagieren denn die Unternehmen, also ich denke da an Meta, an Apple, die haben ja angekündigt, ihre Mitarbeitenden zu unterstützen, wenn sie Abtreibung vornehmen wollen. Aber das ändert ja gar nichts an den vielen Daten, die diese Unternehmen produzieren, die dann dafür benutzt werden auch.
Ja, genau. Und es gibt auch Druck, zum Beispiel aus der Zivilgesellschaft und von NGOs. Und eine davon ist die Electronic Frontier Foundation, EFF. Und ich habe mit der Leiterin für Rechtsfragen bei der EFF gesprochen, Corinne McSherry. Und sie hat anlässlich der Gesetzesänderung in den USA einen längeren Anforderungskatalog an Tech-Unternehmen veröffentlicht. Und sie sagt, die Unternehmen, die müssten eigentlich an der Seite der NutzerInnen stehen und ihren Umgang mit Daten quasi general überholen.
And that means not collecting any more than they absolutely need to provide the service that the user has expressly asked for.
Und das heißt, sie sollten ausschließlich Daten sammeln, die sie für genau den Zweck brauchen, nachdem die NutzerInnen auch gefragt haben. Und wenn die Dienstleistung erbracht wurde, bewahrt die Daten nicht auf, sondern entfernt sie und macht mit der nächsten weiter. Das ist das Erste. Die andere Sache, die Unternehmen tun können, ist, je nach Dienstleistung Verschlüsselung zu aktivieren, und zwar überall da, wo es möglich ist.
Enable encryption. Wherever possible.
Also Verschlüsselung und vor allem Datensparsamkeit. Datensparsamkeit, dieses Wort, das wird in Deutschland häufiger mit Blick auf die UserInnen angewendet. Also gebt so wenig Daten frei wie möglich. Aber gemeint war das im Ursprung eigentlich als Grundsatz für Unternehmen. Denn wenn die Daten eben erstmal vorhanden sind, dann kann die Herausgabe auch einfach mit einem Durchsuchungsbefehl verlangt werden.
Ja, ich finde, das klingt ja auch so ein bisschen wie so eine Tech-Utopie. Also ich wünschte mir natürlich, dass Unternehmen an der Seite der NutzerInnen an unserer Seite stehen, aber das gesamte Geschäftsmodell von vielen Big-Tech-Unternehmen und auch von App-Anbietern, das baut ja auf diesem Sammeln, auf der Auswertung und dann offenbar auch auf dem Verkauf von unseren Daten.
Also immerhin, kleine Veränderungen haben die Unternehmen jetzt unternommen. Google hat angekündigt, Standortdaten von Personen wieder zu löschen, wenn sie in einer Abtreibungsklinik waren. Zumindest ein größerer Datenhändler hat Gesundheitsdaten von Zyklus-Tracking-Apps erstmal nicht mehr zum Kauf zur Verfügung gestellt. Aber das ist natürlich nur reaktiv und ändert jetzt nichts an, was du beschreibst, dieser generellen Praxis des massenhaften Datensammels. Und das sieht auch McSherry so.
I think realistically, it becomes a reality when the US government requires it.
Ich denke, realistischerweise wird es dann Realität, wenn die US-Regierung es verlangt. Eines der großen Probleme, die wir in den Vereinigten Staaten haben, ist, dass wir keinen starken bundesstaatlichen Schutz der Privatsphäre haben. Viele Staaten haben gute neue Datenschutzgesetze auf den Weg gebracht, aber wir müssen sie auf nationaler Ebene verabschieden.
Also in Europa und damit auch in Deutschland gibt es ja ein einheitliches Datenschutzgesetz, nämlich die Datenschutzgrundverordnung. Ich frage mich gerade, wie sehr die uns jetzt eigentlich auch schützt, weil auch in Deutschland ist Abtreibung ja noch illegal, nur unter bestimmten Umständen geduldet.
Und wir haben uns ja zwei Bedrohungsszenarien angesehen, mit denen Frauen, Cis-Frauen, Transpersonen in den USA rechnen müssen, wenn ihre Daten ausgelesen werden. Nämlich einerseits durch Strafverfolgung in restriktiveren Bundesstaaten und durch radikalisierte AbtreibungsgegnerInnen zum Beispiel, die sensible Daten einkaufen. Es sind aber auch in Deutschland Unternehmen tätig, die bei Adress- und Datenhändlern einkaufen und die dann zum Beispiel ungefragt bei dir anrufen und für Produkte werben.
Ah ja, ja, kenne ich gut, klar. Also ich bekam wirklich eine Zeit lang jeden Tag dann so Anrufe für irgendwelche Kryptoanlagen, Versicherungen, Lotto und das ist, rührt wahrscheinlich auch daher. Hasse ich.
Es ist aber illegal. Mhm. Also wenn diese Unternehmen dir nicht nachweisen können, dass du da jemals eingewilligt hast,
dass sie dich kontaktieren.
Ja, aber davor warnt auch die Bundesnetzagentur vor diesen Unternehmen. Also Datenkäufe finden statt. Was mich persönlich aber deutlich mehr beunruhigt, sind Gesetze wie der sogenannte Staatstrojaner, ja, die es möglich machen, nach richterlichem Beschluss unsere Smartphone auszuspähen. Oder die Chatkontrolle, die auf EU-Ebene gerade diskutiert wird.
Ja, das war erst diese Woche wieder Thema, weil Nancy Faeser ihre neue Cybersicherheitsstrategie vorgeschlagen hat.
Ja, und wir haben ja jetzt am selben Tag, als Roe v. Wade in den USA abgeschafft wurde, hier in Deutschland unser Abtreibungsrecht etwas liberalisiert, das ist gut, aber die USA hat ja jetzt gezeigt, wie antastbar und reversibel Frauenrechte sind und in so einem Fall wären wir in einer Situation wie viele Betroffene in den USA jetzt, wo Menschen allein auf ihren digitalen Fußabdruck achten müssen und was das heißt, das hat die Bürgerrechtsanwältin Cynthia Conti-Cook auf dem schon erwähnten Panel vom Aspen-Institut angesprochen.
Wozu wir in der Lage sind, ist, den Fußabdruck zu verkleinern, den wir geschaffen haben. Wenn Strafverfolgungsbehörden oder Unternehmen und Werbenetzwerke unsere Daten sammeln wollen, können wir dafür sorgen, dass sie mehr Arbeit investieren müssen, dass sie klagen müssen, dass sie uns hacken müssen oder einen Haftbefehl brauchen, um sie zu erlangen. Wir können sie also dazu bringen, mehr Aufwand zu betreiben. Aber aus heutiger Sicht gibt es keinen perfekten Weg, sich zu schützen. Der einzige Weg zu wirklichem Schutz besteht darin, zu verstehen, dass wir unser Gesundheitswesen kriminalisiert haben.
Ja, und diese Perspektive, die finde ich deswegen interessant, weil sie mich nochmal hart denken lassen an diesen Satz, ich habe nichts zu verbergen, weil mit dem Fall von Roe v. Wade müssen sich auf einmal nicht nur schwangere Menschen Sorgen machen, kriminalisiert zu werden, wenn sie die Schwangerschaft abbrechen, sondern auch ja, Uber-FahrerInnen oder Freundinnen und Freunde, die die Person, die ihre Schwangerschaft abbrechen will, in die Klinik bringen, die die Abtreibungspillen für sie von der Post holen. Und natürlich auch ÄrztInnen, die vom Schwangerschaftsabbruch wussten oder ihn durchführen. Und so eine Datenschutzgrundverordnung, ja, die du angesprochen hast, die ist natürlich nicht perfekt, das sagt auch Friederike Kaltheuner, aber sie legt erstmal Spielregeln fest für den Fall, dass sich Regierungen und Gesetze verändern und ja, Bereiche und Menschen kriminalisieren, an die wir jetzt noch gar nicht denken.